Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist. Wir danken dir, dass du Botschaft der Hoffnung hast. Und wir danken dir, dass du nicht uns alleine lässt, sondern dass du uns Rat gibst und Person, deine Person in uns, wenn wir möchten. Und wir danken, dass du heute Morgen Worte des Lebens für uns hast, damit wir in diesem Leben weiterkommen und größer denken als bisher. Amen. Amen. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Pastor hier, Matthias. Ich wiederhole mich, aber das sage ich, weil es stimmt. Genau, es darf gelacht werden. Nicht über mich, aber allgemein. Ihr habt das schon gemerkt, wir wollen hier kein Programm machen. Und das, vielleicht wenn du Gast bist, vielleicht ungewohnt. Normalerweise kennt man das von Kirche, man kriegt alles vorgekaut. Aber das schmeckt ja gar nicht. Und vor allem ist es nicht hilfreich für das eigene Leben. Und wenn wir eins wissen, dann müssen wir in dieser Zeit jetzt selber kauen können. Oh, ihr seht meine Aufschriebe, auch nicht schlecht. Aber nicht spickeln, okay? Ich habe ein neues iPad, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ist es okay, wenn ihr es auch klein kriegt? Nee, ne? Das geht überhaupt nicht, gell? wenn sich einer mit iPad auskennt, vielleicht kann er kurz mir dienen, solange ich rede. Ich bräuchte trotzdem einen geteilten Bildschirm, Noah. Wir haben auf keinen Fall vor, dass wir hier ein Programm abfeiern, sondern wir möchten und müssen Gott selbst begegnen. Das ist sowas von nötig, dass der Mensch von heute Gott selbst begegnet und auch eine Fähigkeit entwickelt, mit Gott zu kommunizieren in seinem Alltag, dass er umgehen lernt mit den Impulsen, die Gott schenkt und das, was er dir sagen möchte und tun möchte an dir. Und deswegen wollen wir auch den Gottesdienst so gestalten, dass es nicht nur eine Zeit ist, wo man nach vorne schaut, sondern ein ganzer Tag, wo man sich bewusst wird, wer ist Gott, wer bin ich, was hat er mir zu sagen, was hat er in meinem Leben für eine Bedeutung und was kann ich tun, was soll ich tun aufgrund seiner Impulse. Und vielen Dank. Deswegen laden wir euch ein, dass wir nicht in diese Passivität kommen und wir wollen euch da auch nicht hinerziehen, dass man einfach nur guckt und was machen die da vorne und dann in eine Beurteilung oder Verurteilung hineinkommt, sondern dass wir merken, wir sind alle gefragt, wenn es geht um das Leben. Wir sind alle auf der Bühne des Lebens. Amen. Wenn du nach Hause gehst, dann zählt, was du begriffen hast und tun kannst. Dann zählt, was du weißt von Gott und was du von ihm umsetzen kannst. Und da können wir nur bedingt helfen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wir wollen hier eine Gemeinschaft aufbauen, die in der Lage ist, sich zu treffen, sich gegenseitig zu ergänzen und zu befeuern. Aber dann geht jeder in sein Leben und lebt sein Leben. Dann geht jeder in sein Leben und setzt das um, was er verstanden hat, macht Fehler und macht es besser. Amen. Und das ist das, was wir brauchen in dieser Welt und was wir wollen. Ich möchte eine kleine Orientierung geben in der aktuellen Zeit. Es ist ja unumgänglich, dass wir hier drüber reden. Wir geben immer wieder von vorne Impulse für diese Zeit. Schließlich müsst ihr selbst entscheiden und am Wort prüfen, was ist wirklich hier, was Gott uns sagt. Und wir haben es schon oft gesagt, Kriege gab es schon immer auf dieser Welt. Es gab schon immer Krisen, es gab schon immer Umweltkatastrophen. Was ist also der Unterschied zur aktuellen Zeit? Und ich denke, oder wir glauben, dass der Unterschied ist, dass die Dinge komprimierter jetzt aufeinander folgen. Dass es nicht mal etwas passiert, sondern das Ding jetzt wie bei Wehen auch folgen. Kommt eine zweite, dritte Wehe, eine vierte, eine tiefere Wehe. Dann muss man sich mal Richtung Kofferpacken begeben. Irgendwann auch ins Krankenhaus und irgendwann ist es da. Und so sehen wir es jetzt auch. Es sind viele Dinge im Gange und es werden auch nicht weniger werden, sondern es wird es komprimierter stattfinden an Unruhen, Erschütterungen. Aber das ist nur das eine. Matthäus 24 und 25, wenn man diese Kapitel als Grundlage für diese Zeit jetzt nimmt, dann sind wir tatsächlich mittendrin in dem, was dort beschrieben ist. Aber das bedeutet, dass auch noch was kommen wird. Und deswegen möchte ich alle die ermutigen, die sagen, ich warte einfach, bis Corona vorbei ist. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Pech gehabt. Ja. Es ist schon das nächste Thema da. Und damit möchten wir nur sagen, es ist nicht mehr die Zeit zum Schlafen oder zum Sagen, ich will wieder in meinen bequemen Sessel zurück, lasst mich alle in Ruhe. Sondern es ist tatsächlich Zeit, und das ist wichtig, in dieser Zeit kommen Dinge aufeinander. Und es soll gar nicht zur Ruhe kommen, zu einer irdischen Ruhe, sondern maximal zu einer göttlichen Ruhe, dass wir anfangen, in diesen Unruhen zu einer göttlichen Ruhe zu finden, zu einem inneren Frieden zu finden. Sag, ich bin hier auf dieser Erde, egal was da läuft, richtig. Und ich tue das, was Gott mir geschenkt hat, in vollem Umfang. Und das ist auch das, was uns in dieser Themenreihe beschäftigt. Wir wollen an den richtigen Punkt in unserem Leben. Wir haben das schon mal gesagt, es ist nicht entscheidend zu wissen, wie man in diesen gesellschaftlichen Fragen Antworten kriegt, sondern es ist entscheidend, was du von Gott für dein Leben für Antworten empfängst. Wo hat er dich gesetzt? Welches Mandat? Welche Zielgruppe? Welcher Beruf? Welcher Ort? Wo möchte mich Gott haben, damit ich in seinem Frieden ein Leben nach seinem Willen lebe? Das sind die zentralen Fragen, die wir beantworten, und dann können wir uns auch über Impfungen und über Kriege und so weiter Entscheidungen treffen, weil das nicht unser erstes Ding ist. Habt ihr das? Wir orientieren uns als erstes an dem, wo hat uns Gott hingesetzt und was hat er uns gegeben und geschenkt. Was soll entfaltet werden? Das ist mein erster Auftrag. Und dann können wir auch zu gesellschaftlichen Fragen Antworten finden. Amen. Es wird also weitere Ereignisse geben, denken wir, auch weitere Erschütterungen. Aber wir haben festgestellt, Erschütterung ist nicht schlimm. Es ist richtig gut, dass die Kirche zum Beispiel auch erschüttert wird, weil wir voll von Religiösem sind, voll von Pflicht und Zwang, voll von Programmen. Und Gott lässt mit Sicherheit auch die Kirche erschüttern, um zu sagen, Leute, was ist da wirklich drin? Was ist Bestand? Was hat Bestand? Und er schüttelt auch uns. Ich kriege das ja mit, in den letzten 2 Jahren wurden so viele Personen geschüttelt. Und ich natürlich auch, ich bin schon, werde schon lang geschüttelt, ja, schon 20 Jahre bestimmt. Mir ist schon richtig schwindelig, aber es ist ein guter Schwindel. Wenn der Schwindel auffliegt und wenn wir anfangen zu taumeln im Geist Gottes, um das mal hier in solche Bilder zu bringen, es wird weitere Erschütterungen geben, aber es ist gesund und hilfreich für eine Welt, die sich verzettelt hat. Für eine Kirche, die sich versteift hat. Für Christen, die engstirnig geworden sind, ist es hilfreich. So lasst uns das als Deutung mitnehmen, wenn Erschütterung zur Erkenntnis führt, ist sie gut. Wenn Erschütterung zu neuem Suchen und Finden führt, ist es gut. Amen. Wenn Erschütterung aufweckt und sagt, Moment mal, wir haben es doch nicht im Griff, dann ist es gut. Und wir glauben, dass in dieser Zeit auch neben all dem eine ganz, ganz große Offenheit und Erreichbarkeit für die Botschaft Gottes sein wird. Auch das lesen wir in Matthäus 24, 25. Und ich bitte euch, den Fokus drauf zu legen, nicht auf das, was gerade in unserer Welt alles schief läuft, sondern das Größere ist, dass jetzt eine ganz große Offenheit bei uns und auch bei anderen ist, wirklich nochmal nachzufragen, gibt es diesen Gott wirklich? Ja. Brauchen wir diesen Gott wirklich? Ja. Und das ist die Zeit, in der wir denken, dass die Botschaft Gottes, die ja so versöhnlich und gut ist, auf diesem ganzen Planeten nochmal richtig über alle Medien hinausgeht und über Kontakte. Und das ist eine wunderbare Zeit. Wenn du Christ bist und wenn du weißt, wozu du gesetzt bist, dann ist es eine wunderbare Zeit jetzt, weil wir jetzt über das Eigentliche reden können. Was vorher schwierig war, intellektuell oder auch kulturell, ist jetzt einfach, weil wir am Ende alle etwas brauchen, jemanden brauchen, der größer ist als die Erschütterung dieser Erde. Und wer es noch hier möchte, alles in Matthäus 24, 25 nachzuschlagen, sind so ein bisschen Hinweise, wie kann ein Christ sich jetzt verhalten? Und es ist meine größte Frage in dieser Zeit nicht, wie deuten wir jetzt jedes Ereignis, sondern wie verhalte ich mich als Christ in dieser Zeit? Das ist die wichtigere Frage. Also wenn du mit jemandem wieder diskutierst, ja, oder weiß nicht, ihr Studenten diskutiert wahrscheinlich super viel über theologische Deutungen. Entscheidend ist die Frage, wie verhalte ich mich als Christ in dieser Lage jetzt? Das ist die Frage und auch die Antwort, die wir brauchen. Und hier, wenn wir diese Überschriften durchgehen von Matthäus 24 und 25, kommen wir auf diese Hinweise. Erstens, nicht irreführen lassen und nicht erschrecken lassen. Das ist schon mal ein erster Hinweis. Lass dich nicht irreführen und auch nicht erschrecken. Das ist eine Praxis für den Christen in der heutigen Zeit. Auch nicht irreführen durch verrückte geistliche Theorien, wie jetzt was zusammenpasst, aber auch nicht irreführen durch irdische Botschaften, die dich irre machen, sondern lass dich nicht erschrecken, sondern fokussiere dich auf den, den du kennst, solange bis du keine Furcht mehr hast. Zweitens, sei auf Unbequemes vorbereitet. Unbequem heißt nicht, dass wir nicht Frieden haben. Unbequem heißt nicht, dass wir nicht Spaß haben. Wir hatten gestern übrigens eine Party, einen Glaubenskurs hier abends. Glaubensparty. Bin erst spät nach Hause gekommen, ich meine früh. Und Es ist so wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Gott will nicht, dass wir ein verkrampftes, ekelhaftes Leben führen, bis wir irgendwann im Himmel ankommen und sagen, oh, gerade noch Bock. Ja, aber, sondern es ist eine Fülle und eine Zufriedenheit, ein Frieden in Gott möglich, in egal welchen Situationen. Das ist der Zugang und die Freude eines Christen. Und deswegen kann er auch Unbequemes in Kauf nehmen, weil seine Bequemlichkeit, sein eigentlicher Frieden in etwas anderem steckt als in diesen irdischen Dingen. Das heißt also, zweiter Punkt für dich, Vorbereitung als Christ, nimm jetzt die Chance wahr, dich nicht zu bequem machen zu lassen oder dich nicht abhängig machen von Bequemlichkeit, weil das ist das für unser Land, wo wir merken, oh, folge ich jetzt Gott oder bin ich so bequem geworden, will meinen Job nicht loslassen, das läuft alles wie immer, will nicht das Risiko eingehen, vielleicht in anderen Ding zu machen, woanders hinzugehen, andere Zielgruppe, Veränderung. Das ist das, was nötig ist für den Christen in der heutigen Zeit, dass er sich nicht abhängig macht von Bequemlichkeit. Und da sind wir 60, 70 Jahre lang jetzt drauf trainiert worden, dass wir einfach bequem sind. Und ihr erinnert euch an den Sack hier, ja? Rainer Scholz lag in dem Sack und kam nicht raus. Ja? Keine Bauchmuskeln, ist halt so. Ja? Das heißt also, lasst euch nicht in den Sack bringen, werdet nicht zu bequem. Das ist ein hilfreicher Tipp für diese Zeit, weil Bequemlichkeit einen schwachen Geist zur Folge hat. Und wir brauchen einen starken Geist in dieser Zeit. Amen. Aber kein Stress, ja? Keine Verkrampfung, sondern seid offen. Drittens, wir halten an der Liebe und Einheit fest. Das ist ein Tipp für die Zeit, in der aktuellen Zeit. Wir halten fest an der Liebe und der Einheit. Wir lassen uns nicht zerspalten. Wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Wir sind großzügig, die Botschaft zu teilen. Wir halten das Öl in der Lampe. Das ist ein lustiges Beispiel mit diesen Jungfrauen oder diesen Frauen mit diesem Öl in der Lampe. Müsste man überlegen, wie man das deutet, aber das taucht auch hier auf. Das heißt also, vielleicht ist es der Geist Gottes, die Gegenwart des Geistes. Vielleicht ist es die Verbundenheit. Hab das Öl in deiner Lampe. Das ist ein Tipp für diese Zeit. Und aus dem, was du hast, mach was. Auch das ist ein Hinweis aus Matthäus 24, 25. Das, was du momentan hast an Gaben, an Möglichkeiten, an Beziehungen, mach daraus was. Das ist der Tipp für diese Zeit. Und das Letzte ist, zu Mitmenschen und Armen zugewandt sein. Und gerade jetzt sehen wir das, wie unser Land und auch andere Länder können das. Armen zugewandt sein. Und das ist etwas, was auch in dieser aktuellen Lage zu tun ist für einen Christen. Sei für deine Mitmenschen und besonders zu Armen zugewandt. Und an all diesen Wegen liegt eine göttliche Komponente und sie wird dich in ein göttliches Leben bringen. Amen. Merkt, das waren ganz schön viele Tipps jetzt schon. Aber ich möchte einfach zur aktuellen Lage was sagen. Ich möchte sagen, die Gemeinde, die Kirche darf nicht einfach nur orientierungslos da zugucken und sagen, oh je, das und oh, das schon wieder oder oh, was hört man jetzt da wieder? Genau das wird ja da drin beschrieben, sondern die Reaktion des Christen ist eben, ich lasse mich nicht irreführen, nicht erschrecken. Ich habe den Kopf oben, ich verteile die gute Nachricht, wenn ich sie habe und ich bin den Menschen zugewandt. Amen. Leben wir das und hören auf zu diskutieren über Dinge, die unsinnig sind oder zweitrangig, dann haben wir ganz viel richtig gemacht. Amen. Okay, zum eigentlichen Thema heute, aber ich versuche es gebündelt zu machen. Wir haben die Gaben im Fokus. Wer von euch weiß, was Gaben sind? Ja, komische Frage. Gaben sind Dinge, die uns geschenkt sind, damit wir daraus oder dafür was machen können, was anderen dient und schließlich auch wieder uns. Und Gott hat uns diese Gaben geschenkt. Ich möchte ein paar Grundsätze sagen. Wir reißen diese Gaben nur an hier. Und der Grund ist, es sind zu viele Gaben, die Gott den Menschen geschenkt hat. Und wir wollen weiterarbeiten. Das heißt also, alles, was am Sonntag du an Impulsen bekommst, schreibst du dir auf. Und wenn du sagst, oh, das ist aber noch nicht beantwortet oder hier sind Fragen offen, dann haben wir es genau richtig gemacht. Denn genau das ist es. Wir kauen es dir nicht vor, sondern wir geben dir einen Brocken und dann nimm den Brocken mit nach Hause und fang an, ihn klein zu machen. Und ihn zu essen und ihn zu verstehen. Amen. Und dafür braucht ihr Gruppen, dafür braucht ihr Gespräche mit Einzelleuten, da braucht man andere Gemeinschaften noch unter der Woche, so seid eingeladen. Und wenn du sagst, ich hab sowas nicht, dann sprich uns an. Du sollst Schwerpunkte haben, das ist absolut richtig, aber alle Gaben teilwerden. Das ist auch ein interessanter Grundsatz. Alle Gaben oder fast alle Gaben sind, denke ich, für alle ein Stück weit da, aber trotzdem hast du Schwerpunkte und das ist auch richtig. Und deswegen seid offen, von den Schwerpunkten anderer auch zu profitieren, damit dein Bereich dort ein bisschen wächst. Aber es ist okay, wenn nicht jeder alles kann. Darf ich das an die Perfektionisten hier sagen? Es ist okay, wenn du nicht alles kannst. Aber hab deinen Schwerpunkt und bring deinen Schwerpunkt rein, sodass andere, die die nicht haben, daran wachsen. Amen. Vielleicht ist irgendjemand bereit, mir ein Glas Wasser zu geben. Ach, da, ja, danke. Nächster Grundsatz noch. Man fragt sich oft, ist es eine geistliche Gabe, ist es eine natürliche Gabe, wie spielt das zusammen? Brauchen wir nicht kompliziert machen, es hängt irgendwie doch natürlicherweise zusammen. Ich würde den einzigen Unterschied machen, wenn du eine Gabe nicht einsetzt für geistliche Dinge, dann ist es vielleicht keine Geistesgabe oder sie ist nicht geistesgabenmäßig eingesetzt. Das heißt, wenn du eine Gabe bekommen hast der Musik oder so und du setzt sie nicht ins Reich Gottes ein, also da passiert kein geistliches daraus, dann ist dort vielleicht umzulenken und sagen, hey Moment, das ist eine natürliche Gabe, aber ich möchte damit eine übernatürliche Vision verfolgen. Und dann kommst du rein. Es ist dir schon geschenkt von Natur vielleicht, aber ob du mit dieser Gabe an geistlichen Werken, also an Werken, die Gott vorhat, beteiligt bist, das ist schon nochmal eine Frage. So sei hier bereit und offen, wenn du sagst, ja, ich habe Dinge, ich kann Handwerk oder ich bin gut im IT-Bereich, dann frage dich doch bitte dort, was ist die geistliche Komponente, die geistliche Vision in diesem IT-Bereich, in diesem Handwerk? Lass uns hier auch nicht so schmal denken, dass irgendwie Anbetung nur Singen wäre. Ja? Ich habe mal so gedacht, so einen coolen Anbetungsabend zu machen, auch wo Männer kommen und wir dann draußen einfach megamäßig viel Holz hacken, während hier drin Musik läuft. Und dieses Holz verschenken wir dann alte Frauen, die so einen Holzofen haben. Das ist doch Anbetung, oder nicht? Ja? So lass uns mal unsere Box sprengen und breite denken. Das, was du natürlicherweise geschenkt bekommen hast, setz es doch ein für geistliche Visionen, für Unterstützung, für die Förderung von Menschen. Dann hack doch Holz, wenn du das kannst, und verschenke 10 Steher an alte Omas. Ja, ist ein Werk des Erbarmens, ein Werk der Barmherzigkeit, ein Werk des Geistes. Amen. So lasst uns in diese Richtung hineingehen. Und letzter Grundsatz, die Gaben brauchen ein Zusammenwirken aller Gaben. Das heißt also, wenn du eine oder drei Gaben hast, dann brauchen diese Gaben auch andere Gaben, damit insgesamt was Besseres rauskommt. Und dazu kommen wir aber noch in ein paar Wochen. Wir haben jetzt die Gaben angeschnitten und wollen aber dann nochmal zurückdrehen und sagen, wie können diese Gaben jetzt auch zusammenwirken und wie können wir hier gemeinsam arbeiten. Das wird alles noch kommen. Ist das nicht schön? Okay, dann gehen wir heute noch kurz in 4 Gaben hinein und schreibt euch einfach die wichtigsten Sachen mit und dann werden wir auch noch beten, dass Gott diese Gaben austeilt, wenn er es möchte. Hilfeleistung, Ermutigung, Hirte und Lehrer. Weiß ich, wer Hilfeleistung als eine Gabe verstanden oder verstehen möchte? Im 1. Korinther 12, 28 und Römer 12, Vers 7 wird diese Gabe aufgezählt in der Gabenliste. Und wir schauen uns an, was das ist. Der Nico ist heute nicht da, gell? Mein griechischer Freund. Ich spreche das immer falsch aus hier. Antilempsis. Und Diakonia, das kennen wir, das sind die 2 Worte, die benutzt werden für im Griechischen für dieses Wort Hilfeleistung, für diese Gabe, die Gott den Menschen geschenkt hat. Und es meint Hilfe, Beistand und auch ein ganzer Dienst an Menschen. Das ist hier gemeint. Wir haben hier im Apostelgeschichte 11,29 das Wort Diakonia. Und es ist ein praktischer Dienst, der eine erbarmende Liebe mit einschließt. Das heißt, das ist nicht nur ein Dienst, den man tut irgendwie praktisch, sondern es ist ein Dienst aus erbarmender Liebe für den Menschen, der offensichtlich hier etwas braucht, ganz praktisch. Und es ist auch ein Amt, eine Aufgabe in der christlichen Gemeinschaft im Hinblick auf die Arbeit, die ein anderer nötig hat. Das heißt also, das ist eine Aufgabe, Diakonia, diese Hilfeleistung an einem anderen Menschen, der offensichtlich ganz praktische Hilfe nötig hat, in sämtlicher Form. Wir wissen, dass für diesen Dienst, Diakoniedienst, geisterfüllte Leiter herausgesucht wurden. Wer sich da erinnert an die Apostelgeschichte, das die Leiter in Schwierigkeiten kamen, weil da gab es Dinge zu tun, Sachen und Menschen zu versorgen. Und dann haben die gesagt, okay, das schaffen wir nicht mehr, wir müssen hier Leute einsetzen. Und es ist wichtig zu sagen, dass das nicht irgendwelche Leute sind im Hintergrund, die keiner kennt, die keiner mag, ja, die irgendwie komisch aussehen oder so, sondern hier wurden geisterfüllte Menschen gesucht mit ähnlichen Voraussetzungen vom Charakter wie die Ältesten. Lest das mal nach. Die Diakone, also die Leiter für diesen praktischen Dienst und Hilfeleistung, waren genauso geisterfüllte Menschen wie die Apostel und wie die Ältesten und wurden nach dem ausgesucht. Das heißt also, dieser praktische Dienst, Hilfeleistung, ist ein zutiefst geistlicher Dienst. Amen. Und deswegen muss ich das hier an der Stelle sagen, weil sich diese Leute immer gerne selber runtermachen. Es ist sehr interessant, wir suchen ja immer für alle Gaben Leute, die Praxisberichte liefern. Und in diesen ganzen Gaben hier, Benedikt, du hattest es auch, ne, dienen und so, wir finden einfach keine, die sich trauen, das von vorne zu sagen. Weil sie sagen, oh, das steht so im Mittelpunkt. Und es ist völlig okay für diese Gabe. Das sind oft Menschen, die sagen, ich gehöre nicht in den Mittelpunkt. Und es ist auch richtig gut so. Aber lass dich ermutigen, wir wollen das hier eigentlich nur tun, um zu berichten, wie lebt man diese Gaben? Was gibt es da für Erfahrungsberichte? Deswegen holen wir solche Leute in die Mitte, aber sie scheuen sich sehr. Deswegen habe ich heute nur ein paar Sprachnachrichten, die mir draufgesprochen haben, und das ist auch okay. Aber wenn jemand sagt, ich lebe das, Hilfeleistung, und ich werde das auch heute einfach live nochmal berichten, dann trau dich auch, gib kurz ein Zeichen und sag, wie lebst du diese Gabe, was ist dahinter? Letzter Punkt hier noch, im 2. Korinther 8,4 wird dieser Dienst der Hilfeleistung im direkten Zusammenhang mit dem Evangelium genannt. Das heißt also, damals hat man das Evangelium, also die Botschaft von Gott, den Menschen erzählt, hat in der Gesellschaft gewirkt und gleichzeitig hat man auch ganz praktisch geholfen, hat angepackt, Menschen in ihrem Zuhause, in ihrer Arbeit, in ihrer Situation versorgt, mitgeholfen, dass das Leben funktioniert. Und ich finde, das ist ein schönes, rundes Ding, auch für uns theoretischen Menschen heute zu sagen, das Evangelium ist total praktisch. Es ist verbunden mit der tatsächlichen Hilfe an dem Menschen. Und ich finde das so schön, eine Kirche, die nicht nur über Schönes redet, sondern die den Menschen daheim besucht und es so lange schön macht, bis es wirklich schön ist bei dieser Person. Bei den Leuten zu Hause ist, auf ihren Wegen mit dabei ist, Kirche unter den Menschen, so nah und so praktisch, dass diesen Menschen wirklich geholfen ist. Davon reden wir hier. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du sagst, ich habe diese Gabe, aber ich sehe mich so klein und ist es überhaupt ein geistlicher Dienst, dann möchte ich dich heute im Gebet freisetzen und sagen, das ist ein zutiefst geistlicher Dienst. Das ist das, was das Evangelium praktisch ist. Amen. So, lass uns doch ganz kurz da beten. Und wenn du möchtest, steh auf. Ich bete für alle Menschen, die sagen, ich habe das und ich habe es klein gemacht. Ich möchte jetzt sagen, es ist ein großes Werk Gottes. Es ist eine große Verantwortung. Es ist eine tolle Verantwortung. Und ich nehme diese Gabe an und ich möchte sagen, es ist von Gott geschenkt und es ist nicht nieder. Es ist nicht klein. Es ist in Gottes Augen unheimlich wertvoll. Und ich segne dadurch Menschen durch dich. Und ich spreche dir das zu im Namen Jesu. Nimm diese Gabe an als ein Geschenk. Nimm diese Gabe an als deinen Dienst. Nimm diese Gabe an als ein Werk an Menschen zur Veränderung in Ewigkeit. Amen. Ja, vielleicht ganz kurz den Dieter abspielen. Der kann halt nicht hier sein, aber der ist ein Hilfeleister.
Ja, hallo Marze. Ich wollte ja nochmal zu dem Thema Hilfeleistung was berichte von mir, wie ich das so erlebe. Und ich würde da einfach mal ein Beispiel rausziehen. Also ich sehe die Hilfeleistung bei mir immer oft in Verbindung mit dem, wo ich auch begabt bin. Also ich sage jetzt mal, planen, Bauarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten. So in die Richtung geht's, wo ich dann auch spüre, dass Gott dabei ist und auch die Wege segnet. Ein Beispiel ist zum Beispiel, sind die Bautätigkeiten, die wir ja auch in der Gemeinde hatten beim Umbau Da war es so, dass ich da ziemlich lange Zeit, also ich glaube 3, 4 Jahre, überall so Projekte hatte und mir eigentlich, ich gemerkt habe, das ist relativ viel. Ich muss schauen, dass ich da reduziere. Und jetzt kam dann am Horizont stand dann der Bau von der FEG und irgendwie habe ich ihm hergesagt, Herr, ich kann einfach nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und der Herr hat mich dann auch in Ruhe gelassen, ein paar Monate, und hat dann wieder bei mir angeklopft und hat gesagt, wie sieht's aus? Und ich habe gesagt, wenn du da mitgehst, dann mache ich das. Und ich erlebe das dann so, dass einfach ich Freude und Zeitfenster bekomme, dass es einfach alles ineinander sich verzahnen, dass es einfach auch gelingt, dass man Hilfe hat, dass auch andere Leute dabei sind. Ja, und da entsteht einfach eine sehr intensive Zeit, auch mit dem Herrn, wo auch Dinge umgesetzt werden können. Und das ist einfach was ganz Tolles. Ja. Es ist manchmal anstrengend. Man muss ja auch wirklich gucken, wie man das alles in sein Leben einwebt. Man gibt ja von sich dann auch. Aber es ist ein unheimlicher Segen. Das ist einfach was ganz Tolles. Aber es ist bei mir, wie gesagt, oft nur sehr eingeschränkt. Also diese Hilfeleistungen sind sehr bei mir, gehen einher mit meinen Gaben, mit dem, was ich so kann. Ja. In anderen Bereichen ist es ganz anders. Also da würde ich jetzt eher sagen, oder da erleben mich vielleicht auch andere Leute, ja, der ist ja gar nicht so hilfsbereit oder so. Also das könnte ich mir jetzt immer noch vorstellen. Okay, ja, das war es eigentlich. Ganz, ganz grob.
Okay.
Ich wünsche euch alles Gute,
Danke dir.
wünsche euch einen wunderschönen Gottesdienst und auch liebe Grüße von der
Jo,
Beate. Tschüss.
ciao. Vielen Dank, Dieter Müller. Richtig gut. Ich komme zur nächsten Ermutigung. Ist sehr interessant, wenn man die Bibel aufschlägt und sucht, was ist Ermutigung eine Gabe, du wirst sie nicht finden. Da war ich gestern auch ganz kurz mal irritiert. Der Punkt ist, dass die Bibel das Ermahnen eigentlich eher nennt, aber es ist auch ein Ermutigen. Und das steckt so zusammen. Also wer das kennt, Römer 12, Vers 8, zeigt uns, dass auch Ermutigung ein Teil der Gaben ist, die Gott schenkt. Und es ist aber eher als Ermahnung beschrieben oder auch trösten. Und wir gucken da ein bisschen rein in die Worte. Und es ist Parakaleo, Paraklesis oder auch Parakletus, wer weiß, wer der Parakletus ist? Der Heilige Geist, gell? Also sehr interessant, das sind die Worte, die uns hier im Griechischen begegnen für dieses Ermutigen, Ermahnen, Trösten. Und es ist irgendwie so alles miteinander. Es heißt, jemanden an seine Seite zu rufen, zu Hilfe. Oder eben jemand kommt an deine Seite zu Hilfe. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn ein Mensch an deine Seite kommt und dir hilft. Das ist ein wunderschönes Ding. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen, nämlich trösten, ermahnen, ersuchen, anrufen, anflehen, aufrichten. Das steckt da alles drin. Die Bibel sagt sogar, oder die Bibel ist eigentlich ein Paraklesis, die ganze Bibel ist eine Ermutigung, Ermahnung, Tröstung, Führung und ist eine Aufforderung, den Heilsbesitz des Glaubenden zu stärken und zu festigen. Und nicht zuletzt, der Heilige Geist wird auch Parakletos genannt. Das bedeutet, der Heilige Geist ist vom Wesen her all das Ermahner, Ermutiger, Aufrichter, Tröster, all das in Person. Und das ist sehr interessant. Das heißt also, die Gabe der Ermutigung ist eigentlich auch der komplette Heilige Geist in Person, die komplette Heilige Schrift, die uns in diese Richtung bringt. Und deswegen merken wir, diese Gabe der Ermutigung, Ermahnung und Tröstung ist so wichtig in unserer Mitte. Wer sie hat, halte sie nicht zurück. Wer sie hat, sprich sie nicht für klein, ja, sondern lebe sie und wir wachsen auch hinein in diese Begabung. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 11 wird auch noch geschrieben, wie jemand an anderen Menschen diese Gabe einsetzt und es ist wie seine Kinder zu ermahnen und zu trösten. Und ihr wisst, wie man Kinder ermahnt, dann ist es immer in der Regel bei guten Eltern mit einer absolut fördernden Haltung. Das heißt, dieses Ermahnen klingt für uns komisch, aber wenn wir es in den Kontext mit Kindern bringen, dann wissen wir, wir sind so nah an Kindern dran, wir haben so Gutes für Kinder im Sinn, wenn wir gut sind, gute Eltern sind, dann und das ist dieses Wort, du gehst so dem nach, du bereitest dich so vor, du beugst so vor, du bist so intensiv an dem Menschen dran, wie eben auch an einem Kind. Und das steckt hier alles drin. Apostelgeschichte 14, 21 zeigt uns auch, dass diese Ermahnung, Ermutigung immer beteiligt ist im Glauben. Das heißt, wenn du Menschen begleitest oder wenn ich begleitet werde, ist das immer Teil davon, in diese Ermahnung und Ermutigung und in Trost zu kommen. Und es macht auch dieses Wort und diese Gabe breiter als, ich sag dir einfach nur, toll siehst du aus. Ja? Ist nett. Ja? Oder gute Predigt. Bringt mir nur wenig. Ermahnung, Ermutigung, Trost hat so viel mehr an Breite. Und das macht diese Gabe auch so breit, weil sie den Menschen viel breiter sieht, weil sie viel tiefer sieht, weil sie über Grenzen hinausgeht. Und wir werden das gleich noch von Benny Ö hören, der ist auch per Sprachnachricht bei uns, wie er das so auslebt. Wir finden auch das Wort oder die Rede der Ermutigung, Apostelgeschichte 13, 15, das heißt also eine ganze Predigt, eine ganze Rede an viele Menschen, wo es quasi nur darum geht, aufzurichten, zu ermahnen, eine Richtung aufzuzeigen und zu ermutigen, damit Menschen wohin kommen. Um sich an Menschen Seite zu stellen, zu sagen, ich führe dich jetzt dort einen Schritt weiter. Wir wissen auch, dass die Teil der Prophetie davon voll ist, nicht nur, aber auch die Prophetie hat dieses Wort in sich. Und 2. Korinther 1, 4 lesen wir auch, dass Gott der Tröster und Ermutiger schlechthin ist und uns ermutigt, damit wir wieder andere ermutigen können. Wer hat das in seinem Leben schon erlebt? Es ist wunderbar. Vielleicht hören wir einfach nochmal rein beim Benny, was er dazu zu sagen hat.
Ja, hi Matze. Danke für den Input, Impuls, über das Thema Ermutigung nachzudenken. Hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so gemacht, aber du hast recht, das ist tatsächlich so, dass ich Menschen gerne ermutige. Habe das noch gar nicht als Gabe betrachtet, weil das ist irgendwie so drin und es ist für mich was völlig Natürliches. Wie ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was passiert denn bei der Ermutigung? Also man sieht, dass jemand sich in einer Enge befindet, dass er irgendeine Begrenzung hat, dass er in der horizontalen Sicht vor sich eine Mauer, eine Grenze hat. Und von außen betrachtet sehe ich in der vertikalen, also in der Vogelperspektive, sehe ich hinter diese Grenze. Und wenn ich ermutige und es gelingt, dann ist diese Person, überschreitet sie diese Grenze, macht also seine Grenzpflöcke weiter, kommt ein Stückchen mehr in eine Freiheit, weil ein Leben ohne Begrenzung ist natürlich ein Leben in Freiheit. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Praktischen. Wir waren im Herbst hat man ein Tipi-Camp und da waren wir bei einer Talsperre. Und die ist über 15 Meter hoch und da gibt es die Möglichkeit, sich dort abzuseilen. Jetzt, wenn man da oben runter guckt, dann sieht man die Menschen ganz klein da unten und sagt, niemals gehe ich da runter. Nie, nie, niemals. Also so war es mit meiner Tochter. Und dann hat sie schon das Klettergeschirr an und man guckt da runter, man hat die Begrenzung dieser Mauer, die man erstmal überklettern muss, damit man sich überhaupt abseilen kann. Das ist also, glaube ich, der größte Schritt an dieser Aktion. Und es braucht viel Zuredung und du schaffst es, du kannst es und natürlich noch ein bisschen mehr. in dem Moment, wo sie diese Mauer überwunden hat und quasi schon auf der anderen Seite der Mauer sich befindet, wo es dann nur noch bergab geht, dann wird es plötzlich leicht und dann geht sie da Stück für Stück runter. Die Beine haben gezittert, immer wieder ein angstvoller Blick nach oben zu uns oder zu mir. Und ich sage, hey, du schau mich an und ich sag dir, du wirst es schaffen. Und wenn du unten bist, dann hast du deine Grenzen erweitert. Okay, sie geht weiter runter und plötzlich hörst du von unten, wuh! Also plötzlich wird aus dieser vorherigen Angst, wandelt sich in Freude. Und sie war am Ende des Tages von niemals mache ich das, war sie, glaube ich, 3 oder 4 Mal, hat sie dieses Abseil gemacht. Und seither ist diese Höhenüberwindung kein Thema mehr. Ja, also ihr Leben hat da eine Grenze erweitert. Und ich wusste, dass sie das schaffen wird und habe sie deshalb ermutigt. Und ja, das sind solche Dinge, die da eigentlich, und das ist jetzt nicht nur im Praktischen, sondern auch im Geistlichen, glaube ich, genauso. Schlussendlich geht es um eine Grenzerweiterung, ein Führen in die Freiheit. Und das liebe ich. Und vielleicht ist es die Gabe, das zu sehen bei anderen, diese Begrenzung, und ihnen dann zu helfen, diese Begrenzung zu überwinden. Ja, so meine Gedanken dazu. Ich wünsche euch Gottes Segen und freue uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.
Vielen Dank. Richtig gut. Seht ihr, wie wichtig diese Gaben sind? Ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, wenn wir nicht alle irgendwie diese Gabe erlebt haben an uns, würden wir wahrscheinlich nicht über unsere Grenzen hinauskommen. Und wie wertvoll ist es, wenn du ein Mensch bist, der andere Menschen in ihren Grenzen erweitert, ja, wo er alleine vielleicht nie hinkommen würde. Auch das habe ich persönlich von gewissen Leuten erlebt in ein paar Momenten meines Lebens, wo ich alleine nie drüber gekommen wäre. Aber weil jemand mich an seine Seite genommen hat und mir es gezeigt hat. Nur deswegen konnte ich hinein. Wenn ihr wollt, steht doch noch mal kurz auf. Macht auch noch mal die Türen auf, hier Fenster. Und lasst uns beten, dass Gott uns in diesen Gaben Neues schenkt. Dass er uns einen neuen Blick und auch eine neue Intensität in diesem Bereich schenkt. Jesus, wir danken dir, dass du der Ermutiger schlechthin bist und dass wir ohne diese Ermutigung offensichtlich auch nicht über gewisse Dinge kommen. Und ich bete und setze das frei unter uns, dass wir eine Gemeinschaft sind und werden voller Ermutiger, dass diese Gabe sich reichlich austeilt jetzt auch über uns, dass wir Menschen sind, die andere Menschen in ihren Grenzen erkennen und weiterführen. Dass wir Menschen sind, die andere in ihren Blockaden und Mauern sehen und nicht verurteilen, sondern an die Hand nehmen. Und dass wir uns gegenseitig führen, wo wir alleine nie hinkämen. Und das ist die Gabe des Geistes, weil der Geist hat die ganze Gemeinschaft im Blick. Er hat jeden Einzelnen im Blick. Er möchte, dass keiner allein ist, keiner hinter der Mauer zurückbleibt. Und ich spreche das über uns aus, im Namen und der Autorität Jesu Christi, dass wir empfangen reichlich von diesen Gaben. Amen. Wie sieht's aus? Seid ihr schon bedient oder? Einer geht noch? Der Hirte oder der Lehrer? Mach es einfach so wie immer. Wer nicht mehr kann, fliegt einfach um, okay? Ja, für uns ist alles möglich. Dann geh raus und ich bin auch nicht sauer. Jesus ist der Oberhirte. Soll nicht spöttisch klingen, ja, der Oberhirte, sondern es ist der Oberhirte. Es heißt also, in Jesus vereint sich sowieso jede Gabe in Vollkommenheit. Johannes 10, 11 und 1. Petrus 5, 4 zeigen uns, dass Jesus der Hirte ist, schlechthin. Und deswegen auch unser Vorbild. Und das Schöne ist, Johannes 10, 14, er ist ein Hirte, der seine Schafe kennt und sie kennen ihn. Und das ist wichtig, dass wir den Hirten in dieser Richtung sehen. Der hat nicht nur Schafe irgendwie, wo er sagt, die sehen ja alle gleich aus, sondern er kennt jedes Einzelne. Das macht den Hirten aus. Er kennt jeden Einzelnen und sie kennen ihn. Und das ist wichtig, dass wir dieses Bild des Hirten auch auf geistliche Art verstehen. Und das Schöne ist, er hat nicht nur seine Herde im Blick, Johannes 10, Vers 16, sondern auch Leute oder Schafe, die noch nicht zur Herde gehören. Und deswegen hat der Hirte einen sehr evangelistischen Anteil. Und wer denkt, der Hirte, der passt immer nur auf seine Leute auf, interessiert sich nicht für die da draußen, das stimmt nicht. Der biblische Hirte hat seine Herde im Blick, aber hat auch andere, die noch nicht zur Herde gehören, auch im Blick und möchte und tut, dass sie dazukommen. Amen. Und deswegen, der Hirte ist gar nicht so unevangelistisch. Ja, für alle, die Evangelisten sind hier und sagen, immer die Hirten, ja, die haben einen Schnittpunkt mit dir. Und finde den Schnittpunkt mit ihnen und dann können wir gemeinsam gut arbeiten. Amen. Hier wird es genannt, Hirte und Aufseher eurer Seelen, 1. Petrus 2, 25. Klingt richtig krass. Aufseher und Hirte der Seelen. Und das bedeutet aber, es geht hier nicht einfach nur um Oberfläches, sondern es geht darum, dass die Hirten die Seelen im Blick haben. Das klingt natürlich komisch, aber es bedeutet den ganzen inneren Menschen, den ganzen inneren und äußeren Menschen im Blick. Ich möchte, dass es dir wohl geht von innen und außen. Leiter werden als Hirten genannt in der Bibel, im 1. Petrus 5, Vers 2. Sämtliche Leiter sind auch Hirten und sie sollen es freiwillig tun und vor allem durch Vorbild. Und das ist wichtig für das Bild des Hirten. Er ist nicht einem im Stab nur und stecken, sondern er ist und soll Vorbild sein und dadurch leitet er seine Leute. Amen. Und er soll es freiwillig tun. Und wir sehen im Epheser 4, Vers 11, dass der Hirte sogar als Amt möglich ist. Das heißt nicht nur eine Gabe, sondern jemand, der das so verinnerlicht hat, dass sein ganzer Mensch ist so Hirte, dass er andere Menschen auch zu Hirten macht. Das ist auch hier drin. Das bedeutet, es gibt auch hier verschiedene Abstufungen. Leute, die begabt sind hirtlich, aber auch Leute, die sind so voll davon, dass sie überall, wo sie sind, produzieren sie weitere Hirten. Und das ist auch total sinnvoll. Pastor heißt übrigens auch auf Lateinisch Hirte. Und auch Ältesten sind Hirten, ganz grob. Und Hirte ist natürlich, was macht der? Riesenthema. Aber schließlich geht es darum, eine gewisse Menschengruppe und neue Menschen auf eine Weide zu führen, wo sie wirklich essen können, wo sie gute Nahrung kriegen, wo sie versorgt sind, wo sie auch nicht angegriffen werden. Und all das steckt da drin. Wir brauchen so dringend gute Hirten unter uns, damit Menschen irgendwie zusammengefasst werden können, es ihnen wohl ergeht, sie die richtige Nahrung, die nächsten Schritte offenlegen können und das Richtige tun können. Auch hier, wir haben ganz viele tolle Hirten unter uns. Meine Frau gehört auch zu den besten Hirten, die wir haben hier. Und wir haben auch festgestellt, dass ich in meiner apostolischen Gabe ein Stück mehr auf das Hirtliche umgeschwenkt habe, was für alle angenehm ist. Und das werde ich auch noch ein bisschen so durchziehen und einfach feststellen, wir haben schon so viele Menschen begleitet, auch in der Vergangenheit. Wir haben so viele Zäune auch gemacht für Menschen, sagen, hier, hol dich erstmal hier aus, erhol dich, iss hier was, finde dort deine Botschaft und deinen nächsten Schritt und dann können wir weitergehen. Und das ist so wichtig, ich möchte auch hier sagen, wir brauchen das Hirtliche so sehr im Zusammenspiel mit allen anderen Dingen. Wer von euch würde sagen, er ist hirtlich? Ich könnte kurz eine Meldung geben. Ja. Die anderen strecken nie, egal was ich frage, ja. Okay, dann möchte ich einfach den Lehrer einfach noch verschieben und dann sagen wir, dass wir in diese Zeit noch kurz reingehen. Vielleicht kannst du ja von der Band noch ein bisschen nach vorne kommen und uns ein bisschen dort helfen, dass wir eine Gebetszeit haben, wo wir sagen, Gott soll und will Dinge ausschütten über uns, die wir brauchen, damit wir ein Leben führen können, das allumfassend und ganzheitlich ist. Und wir möchten empfangen, was Gott für uns hat. Ich persönlich wurde oft behirtet von Menschen und habe dadurch so profitiert. Ich habe selber auch so viele Menschen auch schon dort hineingeführt. Man kann einzelne Personen behirten, auch Gruppen oder auch ganz große Mengen von Menschen.